Es war in den USA, in Denver, ein Junge war krebskrank. Und eines Tages besuchte der Präsident von den USA, damals Eisenhower, diese Stadt Denver, um dort Urlaub zu machen. Und der Junge hatte einen Wunsch. Er würde gern einmal den Präsidenten sehen, aber was ihn noch besonders mehr interessierte, sein Auto. Und das ist in der Zeitung abgedruckt worden. Und das las auch Präsident Eisenhower. Und er entschloss sich ganz spontan, diesen Jungen zu besuchen. Die Familie wusste nichts davon. Und so fuhr er an mit seinem besonderen Präsidentenauto und kam an. Natürlich, der Vater war ganz erschrocken. Wer kommt da? Er war in Jeans, er hat gerade im Garten den Rasen gemäht. Und als er dann kam, dann durfte der Junge auch das Auto sehen. Und das war natürlich das Großartigste. Aber was der Vater eben sehr bedauert hat, wenn ich gewusst hätte, dass der Präsident uns besucht, ja, das wäre ganz etwas anders gewesen. Ich hätte mich gründlich vorbereitet. Ganz natürlich. Unser Thema heißt, seid alle Zeit wach und betet. Dass wir das tun können, deshalb wird Jesus nicht so überraschend kommen wie der Präsident, sondern Jesus hat es uns in seinem Wort eigentlich klar vorhergesagt, dass er kommen wird. Aber meine lieben Geschwister, liebe Freunde, was wir heute sagen müssen, die Zeichen der Zeit sprechen eine ganz klare Sprache. Das Jahr 2011 war ein oder ist noch ein ganz besonderes Jahr. Es geschahen so viele Dinge, die uns eigentlich erschüttert haben. Vielleicht weiß noch jemand, aber es ist so schnelllebig, dieses Jahr 2011 hat mit einem Paukenschlag begonnen. Ich weiß nicht, ob noch jemand sich erinnern kann, was passiert ist am Anfang von 2011. Es war der 12. Januar 2011. Was ist da passiert? Wissen wir es noch? Müssen wir schon nachdenken. So viel passiert, dass wir oft gar nicht mitkommen, diese Informationen zu speichern. Was geschah am 12. Januar? Regierungsumsturz in Tunesien. Nordafrika erwachte. Die Menschen gingen auf die Straße und die Regierung wurde gestürzt. Ganz kurz, was passierte weiter? Dieses Feuer des Aufruhrs, wo ging es hin? Nach Ägypten. 25. Januar ging es nach Ägypten. Und die Leute haben so lange protestiert, bis der Präsident Mubarak abtreten musste. Es geschah etwas, ein Umsturz. Und so ging es weiter. 16. Februar, was geschah da? Begann es in Libyen. Ein furchtbarer Bürgerkrieg, der bis heute andauert, obwohl wir heute sehen, es geht zu Ende mit dem Gaddafi-Regime. Aber wir sehen, Nordafrika ist aufgewacht, es hat sich etwas getan. Die Menschen sagen, wir wollen Freiheit, wir wollen nicht mehr so unterdrückt leben. Und so war es dann ganz in Nordafrika, Jordanien, Libanon, Marokko, Algerien, Jemen. Ja, es ging bis nach China, wo Leute dieses Feuer entfacht haben. Es muss etwas geschehen. Das sind Zeichen der Zeit, die wir live miterleben. Was ist passiert am 11. März? Einige Tage später war ich bei euch. Ja, Fukushima, das Erdbeben, wieder die Welt erschüttert. Was passiert hier? Also das sind keine kleinen Dinge gewesen. Nach den Aufzeichnungen war es das fünftschwerste Erdbeben, das überhaupt die Welt je gesehen hatte. Das fünftschwerste Erdbeben. Also dieser Tsunami, diese starken Wellen, die dann ein Atomkraftwerk beschädigt haben. Und das Schlimmste passierte, Kernschmelze. Und was passiert dann? Radioaktivität trat aus. 25.000 Menschen sind gestorben und wir wissen noch nicht, welche Nachfolgeschäden es haben wird. In dieser Zeit leben wir. Dann können wir sehen, was wir ja auch jetzt ganz live erleben in Somalia, diese furchtbare Hungersnot. 9 oder 11 Millionen Menschen hungern, Somalia, Äthiopien, da ist es ganz schwer. Also wir sehen, es sind Dinge, die uns wirklich sagen, wo stehen wir eigentlich? Denken wir noch weiter, was geschah noch in der wirtschaftlichen Welt? Erleben wir noch jeden Tag die Finanzkrise, Wirtschaftskrise. Begann 2009, wo es sehr bergab ging mit der ganzen Welt. Es fing ja in den USA an mit dem Immobilienhandel. Alles ging in den Keller. Und jetzt, 2010, zwei Jahre, haben die Leute gedacht, ja, wir erholen uns. Es geht wieder aufwärts. Aber das ist ein Trugschluss. Denn was ist zwischenzeitlich passiert? Island musste den Staatsbankrott erklären. Wir sind fertig, wir können nicht mehr. Welches Land folgte? Griechenland. Dann ging es weiter. Portugal, genauso Staatsbankrott. Was heißt das? Sie können nicht mehr zahlen, sie können nicht mehr ihren Verpflichtungen nachkommen. Sie können nicht mehr ihre Angestellten bezahlen. Also, was wurde gemacht? Euroschirm. Wir müssen ihnen helfen. Es geht weiter. Spanien und Italien, die sind sehr schwach auf den Füßen. In dieser Zeit leben wir. USA hätte Anfang August den Staatsbankrott erklären müssen. Was haben sie gemacht? Die Schuldengröße wurde erhöht und dadurch kam es nicht so weit. Also noch mehr Schulden. Merken wir, in welcher Zeit wir leben? Wir stehen auf wackeligen Füßen. Alles ist ganz wackelig. Und da muss ich sagen, wir wissen nicht, wie das Jahr enden wird, ob der Euro noch durchhalten wird. Sie ringen und machen alles, immer noch mehr Schulden, noch mehr Schulden. Die ganze Welt ist verschuldet und wenn USA den Staatsbankrott erklären muss, dann erreicht es die ganze Welt. Wirtschaftsgröße Nummer eins. In dieser Zeit leben wir und das sollte nicht an uns vorbeirauschen, sondern wir stehen mittendrin und uns fragen, was bedeutet das? Und so können wir sehen, ja, bis heute, Wirbelstürme ziehen über das Land. Wir haben es vielleicht gestern gehört, ein Hurrikan an der Ostküste in den USA. Circa 90 Millionen Menschen sind betroffen. Die Menschen, sie werden gerüttelt und geschüttelt und fragen, ja, was soll denn das? Wo geht es denn hin? Also die ganze Welt ist in Aufruhr. Die Menschen spüren es ja selbst. Und deshalb ist es wichtig, wachet und seid bereit. Das ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Und wir sollen uns die Frage stellen, was bedeutet das für dich und für mich persönlich, dass ich sehe die Zeichen der Zeit, was heißt das? Ist das eine Herausforderung für uns? Was sollen wir denn tun? Jesus sagt uns so klar in Markus 13, Vers 33, dieses klare Wort schon zur damaligen Zeit, Markus 13, Vers 33, da sagt Jesus hier dieses klare Wort, und da sagt Jesus hier, seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und Vers 37, was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Was will denn damit Jesus uns sagen? Wann wird denn das Wort von Wachet benutzt? Was geht denn da voraus? Dass wir ein bisschen schlafen. Aufwachen, aufwachen, nicht schlafen bitte. Das will uns Jesus sagen. Wachet, seid wachsam. Die Zeichen der Zeit sind sehr deutlich, sehr klar. Und Jesus gibt uns nicht irgendwelche Vermutungen, sondern er sagt klar in Matthäus 24, Vers 33, wenn ihr das alles seht, dann wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Also Jesus gibt uns Zeichen. Er sagt nicht, ich will nicht mein Volk überraschen, dass sie sagen können, ja, wir wussten das gar nicht, Herr Jesus, sonst hätten wir uns vorbereitet. Nein,
Jesus sagt, ich habe es euch zuvor gesagt. Keine Ausrede, keine Entschuldigung. Er will uns aufrütteln, dass wir nicht weiter schlafen. Und da ist es wichtig, dass wir einmal darüber nachdenken und uns persönlich fragen, was heißt denn wachen? Wir wollen das heute von einer besonderen Seite beleuchten. Und da möchte ich euch einladen, mit mir Matthäus 24 aufzuschlagen. Matthäus 24, und wer will, kann mitlesen die Verse 37 bis 44. Matthäus 24, gebraucht eure Bibeln, schlagt mit auf und lesen wir zusammen. Matthäus 24, 37 bis 44. Und da heißt es, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sündflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sündflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir haben den Dreiklang, den Jesus uns sagt. Er sagt, wachet, betet, seid bereit. Das ist so der Dreiklang, den uns Jesus mitgeben möchte, wenn wir in dieser Zeit angekommen sind. Und wir sind in diese Zeit angekommen. Wir leben in dieser Zeit. Und jetzt lasst uns einmal über dieses Wort nachdenken, was uns hier Jesus gesagt hat auf dem Ölberg damals den Jüngern. Er sagt hier ganz deutlich, er vergleicht die Endzeit, bevor er wiederkommt, mit welcher Zeit? Mit der Zeit Noahs. Lange her, was da zur Zeit Noahs geschah. Aber was will uns damit Jesus zeigen? Die Zeit, die Menschen, die zur Zeit Noahs lebten, was war mit denen geschehen? Sie waren gerichtsreif. Und so sagt Jesus, so ist es auch am Ende. Wir leben in einer gerichtsreifen Zeit. Und da verstehen wir dann unsere Botschaft. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes ist da. Sie ist da, sie wird nicht kommen, sie ist da. Und so wird uns jetzt hier gesagt, also sie haben sich interessiert für Essen, für Trinken, wie ist es heute? Genauso. Essen, Trinken, heiraten, verheiratet sein und all diese Geschichten. Ja, es ist ja nicht verkehrt. Wir müssen ja essen und trinken. Es ist ja normal, dass man heiratet. Aber das war ausschließlich ihre Beschäftigung und ihr Interesse. Nichts anderes mehr. Und dann heißt es hier, ja, sie haben nichts anders geachtet. Sie beachteten nichts, bis die Sündflut kam. Obwohl Gott durch Noah auch die Menschen gewarnt hat. Und dann gibt Jesus noch uns diese Warnung und sagt, jetzt hört einmal gut zu. Wisst ihr, warum das so brisant ist? Zwei werden auf dem Felde arbeiten. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben, verworfen. Was heißt es denn im Klartext? Das heißt doch im Klartext, du gehst mit jemandem zur Arbeit, den gleichen Weg zur Arbeit hin und zurück. Du arbeitest mit ihm zusammen. Der eine ist bereit, der andere nicht. Also ein Schnitt bei deinen Arbeitskollegen. Oder hier die Frauen, sie arbeiten auf der Mühle. Eine angenommen, andere nicht. Und es in Lukas Evangelium steht sogar bis ins Ehebett. Zwei liegen auf dem Bette. Eine angenommen, andere nicht. Also da merken wir die Brisanz des Ernstes, was so wichtig ist. Und deshalb sagt uns Jesus und er rüttelt uns auf, wachet, wachet, nicht schlafen, denn ihr sollt wissen, wenn wir wüssten, dass der Dieb vor der Tür steht, dann würden wir wachen. Und deshalb seid bereit. Gehen wir kurz in die Zeit Noahs, 1. Mose 6. Und da möchten wir heute drei Dinge lesen oder lernen, wie Noah das erlebt hat und auf was es ankommt. Und wenn Jesus die Zeit Noahs vergleicht, dann können wir etwas daraus lernen. 1. Mose 6, da lesen wir, ich nehme einmal den Vers 5 bis 7. Als aber der Herr sah, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmeln, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also hier lesen wir, die Menschheit war gerichtsreif. Gerichtsreif. Und wir können uns heute fragen, ist die Menschheit gerichtsreif? Die Menschen tun alles, was sie denken. Man kennt keine Gebote mehr, man sündigt und es geht ja so bis in die Kirchen hinein. Die Gebote sind heute aufgehoben, alles weg damit. Und das ist das Tragische. Und jetzt können wir drei Dinge von Noah sehen, was das Entscheidende ist. Wenn du, wenn ich, wenn wir in dieser Gerichtszeit leben, was das Wichtigste für uns jetzt ist. Was ist es? Vers 8. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Interessant, dass dieses Wort dasteht. Nicht, weil er besonders gut und nett und lieb und anständig war, sondern was ist das Entscheidende? Noah fand Gnade vor dem Herrn. Auf das kommt es an. Was heißt denn eigentlich Gnade? Auch Noah brauchte die Gnade. Er war nicht der Gerechte, der perfekt war. Gnade. Was heißt Gnade? Gnade heißt, Gott sucht dich, Gott ruft dich und Gott liebt dich. Und Gott will dich retten. Das ist Gnade. Und das zu erkennen, das ist Gnade. Gott sucht dich, Gott ruft dich, Gott liebt dich. Und das sollte uns ganz bewusst sein, dass wir einen Gott haben, der nicht gegen uns steht, sondern der für uns da ist, der auf unserer Seite ist, der nur ein Ziel hat, dass wir gerettet werden. Das ist das Ziel Gottes und das ist das Fantastische, das ist eigentlich die Botschaft der Bibel, dass der verlorene Sohn, dass der verlorene Mensch wieder heimkommt ins Heimatland. Und da ist es ganz gleich, wer du bist, ob du alt oder ob du jung bist oder ob du noch ein Kind bist. Gott liebt dich, Gott sucht dich, Gott ruft dich. Gott will, dass du in Ewigkeit mit ihm zusammenlebst. Das will Gott und das ist sein Ziel. Und da hat er alles daran gesetzt, dass es wirklich geschehen kann. Und da können wir sehen, dass Gnade eines ist, ein Geschenk. Es ist oft manchmal schwer, wenn ein Mensch ganz im säkularen Bereich lebt oder ganz ferne von der Bibel, die Bibel gar nicht kennt, ihm zu erklären Gnade. Aber es gibt einen wunderbaren Bibeltext, der uns so schön zeigt, was Gnade eigentlich ist. Lesen wir mal das Wort in Titus. In Titus 2, Vers 11. Ein wunderbares Wort wird uns hier gesagt und ich freue mich immer wieder, wenn ich dieses Wort lese, wie schön es gesagt wird. Titus 2, Vers 11. Und da heißt es hier, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Gnade, das ist so abstrakt, ja, muss man erklären. Was wird uns hier erklärt? Was ist Gnade? Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die Gnade hat sich personifiziert. Was ist Gnade? Jesus. Wenn wir über Gnade sprechen, dann sprechen wir über Jesus. Das ist das Großartige. Jesus gibt diese Gnade. Es ist erschienen. Aha, diese Gnade bekommt eine Gestalt. Die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Uns wird in Jesus gezeigt, die Liebe Gottes. Mit anderen Worten, dass Gott dich annimmt, trotz aller Schuld, trotz aller Sünde, trotz aller Rebellion. Gnade. Das ist die Botschaft der Bibel. Und sie geht wie ein roter Faden von Anfang bis zum Ende. Und diese Gnade, wir brauchen sie so sehr. Unser Herz braucht sie. Wir sehnen uns danach. Und immer wieder, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann sage ich ihnen ganz klar, ich weiß, was sie brauchen und was sie eigentlich suchen. Sie suchen Geborgenheit, Friede und Liebe. Stimmt das? Wieso wissen Sie das? Das ist es. Das sucht der Mensch im tiefsten Herzen. Er sucht dieses Angenommensein, diesen Frieden, diesen Liebe, dass ich weiß, jawohl, mein Leben hat einen Sinn, hat einen Zweck, hat eine Bedeutung. Ich brauche jemanden. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das wird uns so vielfältig in der Heiligen Schrift gezeigt, dass diese Gnade Gottes ein großartiges Geschenk ist. Ich nehme vielleicht eine Erfahrung von einem Apostel, Petrus. Lukas 5, 8, da wird uns auch so schön gezeigt, wie Petrus das erfahren hat. Lukas Kapitel 5, Vers 8. Und da heißt es, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber wenn wir die Vorgeschichte lesen, dann ist es sehr interessant, es geht hier um den Fischfang. Petrus und seine Freunde arbeiteten die ganze Nacht. Und was haben sie für einen Erfolg? Null. Das ist deprimierend. Null. Nichts gefangen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, fahrt noch einmal hinaus. Versucht es doch noch einmal. Und Petrus hätte sagen können, Herr Jesus, ich bin der Fachmann, ich bin Fischer. Ich weiß, wann man rausfahrt und wie man das tut, am helllichten Tag und noch da beim Strand. Aber was sagt Petrus? Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und er tut es und was erlebt er? So viel Fische, dass nicht ein Boot reicht. Sie müssen noch ein zweites Boot zur Hilfe holen. Kommt, helft uns. So viele Fische. Und als das Petrus erlebt und dann zu Jesus kommt, das ist dann das Wort, was wir gelesen haben. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh von mir hinaus, du bist ein sündiger Mensch. Er erkannte, da steht einer da, der ist mehr als ein Mensch. Da ist einer, der ist Gott. Er erlebte die Gnade ganz hautnah. Und so ist es bis heute, liebe Geschwister. Ein Mensch erlebt die Gnade, wenn er zwei Dinge erlebt. Einmal erkennt, wer Gott ist. Gott ist Liebe. Zweitens, dass er erkennt, wer er ist. Ich bin ein Sünder. Todesurteil. Und jetzt erscheint ihm Gott und er empfängt Gnade. Das ist es. Und da merken wir auch, als Paulus ein ehrlicher, aufrichtiger Jude war, eine tiefe Überzeugung hatte. Er sagte, die Christen müssen weg, die sind schädlich. Die machen noch alles durcheinander. Und da reist er bis Damaskus, um diese Leute gefangen zu nehmen und sie ins Gefängnis zu werfen. Und Gott sagt, bis zu diesem Punkt, aber jetzt ist es Schluss. Und Jesus stellt sich, als er nach Damaskus kam, in den Weg und sagt, nein, er fällt vom stolzen Ross, wirklich symbolisch, er, der stolze Pharisäer, er meint, er hat alles in der Hand, fällt und was passiert mit ihm? Er wird blind. Er sieht überhaupt nichts mehr. Orientierungslos. Das Schlimmste ist, blind zu sein. Orientierungslos. Und so 3 Tage hält er aus. Und dann schickt Gott Ananias zu ihm und er wird wieder sehend. Aber eines hat Gott ihm gelassen. Er hat nie mehr sein ganzes Augenlicht bekommen. Und das war Gnade. Er sagt einmal, ich habe 3-mal Gott gerufen, Herr, nimm diesen Pfahl aus dem Fleisch. Und dann sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn wenn du schwach bist, bist du stark. Und diese Abhängigkeit, sein ganzes Leben. Und wir müssen sagen, Paulus war der größte Missionar, den die Welt gesehen hat. Wie viele Gemeinden hat er gegründet? Aber er war nicht nur ein Missionar, er war ein vollmächtiger Prediger. Was war er noch? Ein wunderbarer Seelsorger. Bis heute haben wir die Briefe, die uns trösten und uns zeigen, das ist, was meine Seele braucht. Also ein Werkzeug hat Gott aus ihm gemacht, der für Millionen Menschen zum Segen geworden ist. Und durch was ist es geschehen? Durch Gnade. Das ist Gnade. Gnade tritt in dein Leben durch die Person Jesu und wandelt dich um. Und dann merkst du, jawohl, das ist es, was ich brauche. Dieses erneuerte Leben, dieses Leben, das eine Perspektive hat, das eine Freude hat, das eine Kraft hat, das ist es. Das ist Gnade. Und so verstehen wir, Gnade ist ein Geschenk und es ist ein Heilmittel für die sündenkranke Seele. Aber die Bibel sagt doch mehr, liebe Geschwister, und das sollten wir gut im Gedächtnis haben. Der Apostel Petrus schreibt einmal ein interessantes Wort in 2. Petrus 3, Vers 18. Lasst es uns einmal lesen, was mit dieser Gnade sehr, sehr wichtig verbunden ist. 2. Petrus 3, Vers 18. Und da steht hier, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Wachset in der Gnade. Die Gnade ist der Beginn eines neuen Lebens. Und jetzt weiß ich, aha, Gnade ist ein Geschenk. Die Gnade empfange ich durch Jesus, wenn mir Jesus in den Weg tritt. Die Gnade empfange ich, wenn er mich umwandelt. Was meint denn Jesus damit? Wachset aber in der Gnade. Was heißt denn das? Können wir in der Gnade wachsen? Können wir im Geschenk wachsen? Ist doch ein Geschenk. Wie passiert denn das, dass ich in der Gnade wachse? Wie kann das geschehen? Der Apostel Paulus sagt ein wunderbares Wort, aber vorher eine Geschichte. Es war dieser Dichter Rilke. Und dieser Dichter Rilke, er hat schöne Gedichte geschrieben. Er ging eines Tages in Paris spazieren mit seiner Begleiterin. Über die Mittagszeit ging er spazieren. Und dann saß, es war ein schöner Garten, saß am Eingang eine Bettlerin. Und diese Begleiterin sagte, naja, der Dichter wird dir jetzt eine kleine Gabe geben. Aber er geht vorbei und gibt ihr gar nichts. Sie wundert sich. Nächsten Tag machen sie wieder den Spaziergang. Und da hatte der Dichter eine schöne Rose. Und die junge Dame sagt, oh, ich bekomme eine schöne Rose. Aber sie bekam sie nicht. Er geht dann zur Bettlerin und überreicht ihr die Rose. Die Bettlerin steht auf, küsst seine Hand und bedankt sich. Nächster Tag. 3. Tag. Sie gehen wieder dort in diesen Park, aber der Platz ist leer. Sie ist nicht da, die Bettlerin. Am 4. Tag genauso. Sie ist auf einmal nicht mehr da. Es vergeht eine Woche und dann sitzt die Bettlerin wieder da, so ganz trübsinnig. Und dann sagt Dichter Rilke zu dieser jungen Dame, sehen Sie, was diese Rose bewirkt hat. Sie hat eine Woche Freude in ihrem Herzen bewirkt. Eine Woche war sie ganz glücklich, aber jetzt ist vielleicht die Rose verblüht oder verwelkt und jetzt sitzt sie wieder da. Das heißt, wenn wir die Gnade Gottes empfangen, dann ist es etwas Wunderbares. Aber ich brauche eines. Ich muss wachsen in der Gnade. Was heißt denn das? Das heißt, ich brauche sie jeden Tag. Menschen, die noch nie eine Erfahrung mit Gott gemacht haben, am Anfang steht die Gnade. Ich weiß nicht, ob es hier Menschen gibt, die kurz vor diesem Erlebnis stehen. Ein Zeichen ist es schon, dass die Gnade wirkt, dass sie den Gottesdienst besuchen, dass sie da sind. Es fehlt vielleicht nur ein Anstoß, dass sie einen Schritt machen und sagen, jawohl, ich möchte diese Gnade annehmen, denn auf das kommt es ja an. Es ist ja ein Geschenk, du kannst ja deine Seligkeit nicht erkaufen, sondern du kannst nur das Geschenk der Gnade, der Begnadigung annehmen. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ja, es ist eigentlich Zeit, ich müsste einen Schritt machen. Ich müsste mein Leben übergeben. Ganz mein Leben übergeben. Dann gibt es viele von uns, die schon in diesem Gnadenweg gehen, die auf dem Glaubensweg gehen. Aber was ist da wichtig? Es kann schnell zu einer Form werden. Wir haben es ja heute in der Lektion gelernt, so ein Formenwesen. Ja, ich komme zum Gottesdienst jeden Sabbat und ich freue mich, dass ich die vielen lieben Geschwister sehe und fertig. Und dann wird es eine Tradition und mein Herz wird immer kälter. Wachset in der Gnade bedeutet, diese Gnade täglich wieder zu empfangen, zu erneuern. Das ist es. Ja, und wie geschieht denn das? Und da möchte ich jetzt mit euch diesen Text lesen in Kolosserbrief. Kolosserbrief, was es heißt, in der Gnade zu wachsen, Kapitel 3, 16 und 17. Kolosser 3, 16 und 17. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Also, wie können wir in der Gnade wachsen? Wie kann ich das erleben? Tag für Tag. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also das heißt, dass ich jeden Tag neu dieses Wort aufnehmen darf, dass ich neu gestärkt werden darf und dass ich durch dieses Wort den auferstandenen Jesus Christus immer wieder neu begegnen kann. Das heißt, wachset in der Gnade, dass es mir immer klarer wird, immer die Schönheit von Jesus, von den verschiedenen Seiten und Perspektiven, dass es nicht nur so eine Formsache wird, sondern ein immerwährendes Erlebnis Tag für Tag und am Gottesdienst wird es ein Höhepunkt. Jawohl, das ist es, was ich brauche, was mich aufbaut, wo ich gestärkt werde, wo ich wieder neu in den Tag hineingehen kann. Wachset in der Gnade. Das ist das, was wir brauchen, dass wir lebendige Christen bleiben. Und auf das kommt es an. Und das ist heute die Not. Und deshalb wissen wir ja das Bild von Laodicea. Wir wissen das Einschlafen, das Lauwerden. Warum? Weil man nicht in der Gnade gewachsen ist. Das ist die Not. Und so ist es wichtig. Wachset in der Gnade. Also, und Gott und Noah fand Gnade vor Gott. Das ist das Erste. Jetzt schauen wir uns das Zweite an, was die Frucht der Gnade ist. 1. Mose, gehen wir wieder ganz zurück. 1. Mose, was die Frucht der Gnade ist. Und da wird es interessant. 1. Mose, Kapitel 6, Vers 22. Auch wieder ein kurzer, prägnanter Satz, gut zu merken. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Merkt ihr? So kernig, so klar. Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Jawohl, brauchen wir. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Also was ist die Frucht der Gnade? Wie könnten wir es mit einem Wort sagen? Gehorsam. Gehorsam aus Liebe. Ganz etwas Natürliches. Nicht etwas Formales, sondern was ja unheimlich ist, dass Noah den Auftrag bekommt, komm, bau einen Kasten. Und der wird ganz schwindlig, wie groß, wie breit, ja. Und wo soll er das bauen? Am Hafen? Am Land, da gibt's kein Wasser. Bau es. Und Gott gibt ihm genaue Anweisungen. Und wie viele Fragen hat Noah? Nicht eine. Sondern Noah tat alles. Warum? Was Gott ihm gebot. Merken wir, was für eine Verbindung da war? Eine unheimliche Vertrauensverbindung. Er sagt, verstehe ich nicht, warum ich da im Trockenen jetzt so ein Riesenschiff bauen soll. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber er tat es, weil er Gott vertraute und wusste, Gott meint es gut. Er weiß, warum er es sagt. Er hat schon sein Ziel, er hat schon seine Gründe. Das ist es. Und das können wir ja nur dann tun. Wann können wir nur dieses Wort in unserem Leben erfüllen, dass wir alles tun, was Gott uns gebietet? Nur dann, wenn ich in der Gnade bin. Nur dann, sonst nicht. Wenn ich im Wort bin, wenn ich mit Gott verbunden bin, nur dann. Aber wenn ich losgelöst sage, sei gehorsam, mach das und das, boah, verstehe ich nicht. Nein, das gehört zusammen. Die Gnade, der Gehorsam ist die Frucht der Gnade. Und das Zeichen, dass ich erlöst bin, das ist ganz wichtig. Also deshalb verstehen wir auch, am Ende der dreifachen Engelsbotschaft steht ja ein Ziel. Und was ist dieses Ziel? In Offenbarung 14 wird uns dieses Ziel ja deutlich gezeigt. Es sind diese drei Warnungsrufe. Liebe Leute, bitte, erkennt doch, in welcher Zeit ihr lebt. Jesus steht vor der Tür. Deshalb fürchte Gott. Deshalb gebt ihm die Ehre. Deshalb betet ihn an, denn die Gerichtszeit ist da. Und macht euch nicht mit Babylon in Verbindung oder Verknüpfungen, sondern geht heraus. Und am Ende steht dann, wir kennen alle oder diejenigen, die schon länger im Glauben sind, dieses Wort in Offenbarung 14, Vers 12, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da, die Gebote Gottes halten und haben den Glauben an Jesus. Das ist das Ziel, dass ein Volk bereitet wird für das Kommen Jesu. Und wenn wir glauben, dass Jesus bald wiederkommt und dass wir es auch so glauben, dass wir hier ganz kurz vor dem Kommen Jesu stehen, denn es ballt sich zusammen, die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm und wir merken, ja, es kommt immer näher. Und das sollten wir uns ganz bewusst werden und dass wir dann sagen, wo möchte ich hingehören? Zu dem Volk, das bereit ist. Du auch? Ich glaube, wir alle. Wir wollen da sein, bei diesem Volk. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes, die da wirklich den Glauben an Jesus machen. Das ist eine Auswirkung, aber nicht der Verdienst, dass ich sage, aha, Gebote Gottes halten, dann komme ich ins Reich Gottes. Die Gnade empfangen, dann ist die Frucht gehorsam und dann ins Reich Gottes. So ist die Reihenfolge. Und das sollte uns immer wieder bewusst werden. Also hier finden wir, Gnade führt zum Gehorsam. Und da haben wir viele, viele Beispiele in der Heiligen Schrift, wo Menschen aufgrund dessen große Glaubenstaten tun konnten, weil sie die Gnade in ihren Leben wirken ließen. Nehmen wir ein Beispiel in Hebräer Kapitel 11, Vers 24. Da wird es uns so schön gezeigt von einem Mann Gottes. Hebräer 11, Vers 24, und da steht, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Merken wir Amen, genau, merken wir, was passiert, wenn ein Mensch die Gnade Gottes in seinem Herzen wirken lässt. Da passiert das, was bei Mose passiert ist. Was heißt denn das? Er wollte nicht mein Sohn sein, der Tochter Pharao. Er war doch ein Sohn der Tochter Pharao. Wieso wollte er es nicht mehr sein? Er war ein Findelkind, er war ein Adoptivsohn. Und was hat er vor sich gehabt? Der erste Mann der Welt konnte er sein, der Pharao in Ägypten, des Weltreiches, die Karriereleiter ganz oben. Und was sagt Mose? Nein. Warum? Weil er wahr werden wollte. Es steht hier, er wollte nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Er sagte, ich? Ja, ich gehöre da jetzt in die Familie, theoretisch, aber ich bin ja gar kein Kind von denen. Ich will wahr werden, ich will diesen Sündenfuhl nicht weiter mitmachen, was da alles gelaufen ist. Ich möchte lieber zu meinem Volk gehen und leiden und die Schmach leiden, als da der große Mann zu sein. Das ist Glaube und das ist die Auswirkung von Gnade. Das ist nicht sein Verdienst. Er ließ die Gnade wirken und das führte zur Entscheidung. Und deshalb, liebe Geschwister, liebe Freunde, die ihr kurz vor der Entscheidung steht, lass bitte die Gnade an deinem Herzen wirken. Und wenn du die Gnade an deinem Herzen wirken lässt, wird etwas passieren. Es wird was passieren. So wie bei Mose oder all diese Männer, die hier aufgeführt sind. Es geschehen dann Glaubenstaten. Denn wenn die Gnade Gottes in deinem Leben Besitz ergriffen hat, dann wird in deinem Leben etwas geschehen, dass Jesus das tut, was du nie tun kannst. Und deshalb brauchen wir so sehr die Gnade. Wir, du und ich, wir können doch nicht die Gebote halten. Das möchte Jesus in uns tun. Durch die Gnade, aus Liebe zu ihm, das können wir nicht und dann können wir noch so alt werden. Es ist Gnade, dass wir aus Liebe die Gebote halten, dass wir aus Freude die Gebote halten. Das ist Gnade. Und so sehen wir, das ist das Zweite. Noah war gehorsam. Und jetzt kommen wir zum Dritten. 1. Mose 8, Vers 20. Was die Auswirkung wieder ist von dieser Gnade. 1. Mose 8, Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Wir kennen die Geschichte, als dann das Wasser nachließ, es hörte auf zu regnen, das Wasser sinkte immer mehr und mehr ab und Noah prüfte durch einen Raben und durch eine Taube, wie weit ist es, und dann sind sie gelandet auf dem Gebirge Ararat. Und jetzt, als es ganz gesunken war, stiegen sie aus der Arche hinaus. Und was hat jetzt Noah als erstes gemacht? Hat er gesagt, so, Ärmel hochkrempeln, jetzt bauen wir ein Haus, jetzt geht's los, wir müssen die neue Welt beginnen. Hat er das gemacht? Was hat er denn gemacht? Interessant, denn einen Opferaltar. Was war das für ein Zeichen? Wir haben gelesen, ein Brandopfer. Was für eine Bedeutung hat das Brandopfer? Das Brandopfer war Hingabe. Da wurde alles vom Opfer verbrannt. Völlige Hingabe an Gott. Das demonstrierte das. Und so sehen wir, Noah hat gewusst, dass ich am Leben bin und meine Familie. Wem verdanke ich das? Gott. Und er hat dieses Brandopfer zur Ehre Gottes gebracht. Das war das Erste. Brandopfer, neue Hingabe, völlige Hingabe. Und so merken wir, das entspringt auch wieder Gnade, Gehorsam und Dankbarkeit. Ich denke dann an eine Lehrerin, die ist schon pensioniert und sie sagte, eines Tages bekam ich einen Brief, diesen Jungen, den ich da unterrichtete, der war vor 50 Jahren in meiner Klasse. Und was ist da passiert? Dieser Junge ist Schriftsteller geworden. Und er bekam das, woran heute viele Menschen leiden: Depression. Und dann kam sein Freund zu ihm und sagt: Du, ich habe ein Rezept für Depression. Denke mal über dein Leben nach und überleg, wem du dankbar sein kannst. Dann sagt er: Ja, ich habe schon Leute. Und schreib diesen Leuten eine Karte oder einen Brief. Und wenn du das tust, es wird in deinem Leben anders werden. Und so fing er an zu schreiben. Und als erster erinnerte er sich an seine Lehrerin, die den Anstoß gab, dass er Schriftsteller wurde. Und so hat er geschrieben: Ja, Dankeschön, und einen netten Brief. Und als diese Lehrerin dann diesen Brief in die Hand bekam, Tränen rollten ihr über die Wangen. Und sie sagte: Das ist der erste Brief, den ich überhaupt von einem Schüler bekommen habe. So viele Schüler, aber nicht einer hat Danke gesagt. Und sie schreibt: Das war wirklich das Schönste, was ich erlebt habe, dass mir ein Schüler dankt. Und so hat der Schriftsteller mehreren Leuten geschrieben: Danke für das und für jenes. Sind ihnen immer mehr Leute eingefallen. Und was ist passiert? Das Wunder ist passiert, die Depressionen gingen weg. Dankbarkeit, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und so hat er das immer mehr geschrieben. Und das größte Wunder war, die Depressionen kamen nicht mehr. Merken wir, wie wichtig es ist, ein dankbares Herz zu haben? Ich fand es so schön, die Schwester, die da die Erfahrung erzählt hat von Mexiko, sagte: Als erstes möchte ich Gott danken und ich möchte verstehen, mein Leben als Dank. Das ist es, mein Leben als Dank. Danke, lieber Gott, für die Gnade, die ich erfahren habe. Danke, lieber Gott, dass ich ein neuer Mensch geworden bin. Danke, lieber Gott, dass ich ein Ziel, eine Hoffnung, eine Freude habe. Danke, lieber Gott, mein Leben soll ein Leben des Dankens sein. Das ist es, auf was es bei uns ankommt. Und so können wir sehen, wenn wir jetzt überlegen, was uns Jesus ans Herz gelegt hat. Er sagt: Wacht, betet, seid bereit, macht das. Was heißt es denn im Klartext? Wenn wir heute wieder hinausgehen, nach Hause gehen, dann sollten wir uns das mit nach Hause nehmen. Wachen bedeutet erstens: Lebe in der Gnade. Zweitens: Lebe im Gehorsam, der aus der Gnade herauskommt. Und lebe ein Leben des Dankes. Und dann wird dein Leben ein Segen sein. Und bereit für Jesus kommen. Maranatha. Amen.